Rubrik Gesellschaftsbeschreibung. Anleitung zur Revolution. Das Buch vom Trinken. Erschienen 2004 im Verbrecherverlag Berlin.
Of green, red roses too. I watch them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day and the dark sacred night, and I think to myself, why?
Baumärkte sind etwas Wunderbares. Es gibt kaum eine schönere Nachmittagsgestaltung als einen ruhigen Spaziergang mitten in der Woche in den langen Schluchten mit Schrauben, Dübeln, Farbeimern, Sämereien und. Man muss dabei für den meditativen Aspekt nicht zwangsläufig mit den Regalinhalten etwas anzufangen wissen oder gar Pläne schmieden. Sie beruhigen einfach ungemein diese nicht enden wollenden Gänge. Ähnlich verhält es sich bei mir mit dem Essen. Als mich Herr Falschgold fragte, ob ich Schriften für Rezensionen vorrätig hätte, die sich mehr oder weniger mit Essen beschäftigen, um einen roten Faden durch die Sendung zu klöppeln, musste ich dies verneinen. Zu sehr ist Essen wie der größte Teil der in den Baumarktregalen liegenden Exponate. Womit ich mich besser auskenne, ist Alkohol. Dieses Bekenntnis schwankt, gesellschaftlich tradiert, zwischen einem und über ein warum auch nicht, zu einem leicht im Hintergrund aufflackernden Leider. Obwohl, streichen wir doch das Leider. Saufen tun schließlich fast alle, mehr oder weniger. Heute noch gar kein Gin Tonic oder Bier und trotzdem vom Weg, sprich der Rezension, abgekommen. Alkohol kann wohl doch nicht alles entschuldigen. Aber jetzt, das Buch vom Trinken. Eine kleine Vorbemerkung. Die im Nachfolgenden herausgepickten Teile unter gelegentliche Nennung der Autorin oder des Autors sind willkürlich gewählt. Die vorgegebene Zeit dieses Beitrages erlaubt schlicht keine gerechte Würdigung der Beiträge in ausführlicher und gebührender Form. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sollen ja auch noch was zu entdecken haben. Aber jetzt, das Buch vom Trinken. Die vorliegende kleine Anthologie in der typischen schlichten Verbrecher-Verlagsaufmachung enthält Geschriebenes und Gezeichnetes mit Titeln, die einen weiten Bogen wagen. Ganz der Bedeutung des Trinkens für uns alle, ja, auch für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, angemessen und die schon beim Lesen des Inhaltsverzeichnisses alles klar machen. Alles vergessen, Leben heißt Trinken, Saufen ist mein Hobby, Sturz, Rauschen, der Unfall, Frau, Mann, Tresen. Für den letzten Titel und die darunter gedruckten Zeilen möchte man Sarah Schmidt auf Knien danken. Sie beschreibt in der Erzählung Frau, Mann, Tresen einen Abend, an dem sie sich allein in einer Kneipe mit Bier volllaufen lassen will. Und auch, wenn dies in der Ich-Form erzählt wird, verrät sie damit doch eines der bestgehüteten Geheimnisse der westlichen Zivilisation, nämlich dieses. Eine Frau, die sich allein am Tresen mit Bier betrinkt, möchte unter Umständen genau dies, allein am Tresen Bier trinken. Tatsächlich. Bier. Tatsächlich allein. Nichts weiter. Dies sollte in den Schulkanon aufgenommen werden. Die klassen- und geschlechterübergreifende Rezeption der Geschichte mit abschließender Verständnisabfrage im Gesellschaftskundeunterricht der 10. Klasse würde unser aller Leben um so vieles leichter machen. Daneben, um zum weiten Bogen zurückzukommen, gibt das Buch vom Trinken subjektive Erfahrungswerte wieder, lenkt mit dem slowenisch-slawonischen Wein Abicidarium den Blick über den westdeutschen Thekenrand, beschäftigt sich mit Alkohol bei Arno Schmidt, Raymond Chandler und dem Werk Dorothy Parkers. Hinterher noch etwas zum widerständischen Nichttrinken und eine Abhandlung Dietmar Dartz über Alkohol und die Epoche der Aufklärung sowie die Entwicklung der Ansichten über die Aufklärung bei fortschreitendem Alkoholgenuss. Eine harte Geschichte zur Berufsausbildung des Trinkers, dazu ein paar hier nicht näher aufgeführte Kurzgeschichten und dann kommt schon der letzte Absatz, in dem sich Doris Agrab unter anderem mit der Möglichkeit einer Wasservergiftung befasst und hierzu konstatiert. Natürlich wäre es mir lieber gewesen, es wäre festgestellt worden, dass der gesunde Volkskörper abgeschafft werden muss und es deswegen vonnöten ist, das Wassertrinken sowie das Lohnarbeiten einzustellen und endlich mal wieder einen Saufen zu gehen. Fertig ist das Buch vom Trinken. Ein Buch, das man sich nicht schön trinken muss.
The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of the people passing by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? What they're really saying is, I love you. I hear babies cry, watch them grow, they'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world.
Widerstand, hochprozentig. Alkohol als Instrument des zivilen Ungehorsams gegen den Staat. Oh doch, das gibt es. Und zwar grundsätzlich auf dreierlei Weise. Klar zu unterscheiden sind das widerständige Brennen, das widerständige Trinken und das widerständige Nicht-Trinken. Am geläufigsten dürfte wohl das widerständige Brennen sein, das sich unter der Bezeichnung Schwarzbrennen allzeit als beliebt erwiesen hat. Etwas seltener ist das widerständige Trinken, also die Alkoholverkostung zu Zwecken politischer Machtdestruktion. Vielleicht das schönste Beispiel dafür ist, was der walisische Dichter Dylan Thomas, der von 1914 bis 1953 lebte, der frühe Tod ist leider tatsächlich einer Alkoholvergiftung geschuldet, tat, als er zum Kriegsdienst gemustert wurde. Er besoff sich am Abend zuvor noch heftiger als sonst üblich, erschien mit einem rekordverdächtig kapitalen Kater vor der Musterungskommission, erbrach sich bei dieser hübschen Gelegenheit und, nun ja, wurde als vollkommen dienstuntauglich ausgemustert. Erfolgreicher war widerständiges Trinken vermutlich nie. Was aber hat es mit dem widerständigen Nichttrinken auf sich? In diesen Zusammenhang gehört die Szene, die ich als schönstes mir bekanntes Beispiel für widerständiges Nichttrinken kurz schildern möchte. Sie spielt auf einer Dubliner Hauptverkehrsstraße in den 50er oder frühen 60er Jahren des 20. Jahrhunderts. Zu einem Zeitpunkt, da der automobile Verkehr langsam auch in der provinziellen irischen Metropole das Steuer zu übernehmen beginnt. Es gibt schon Probleme mit verstopften Straßen, auch mit alkoholbedingten Unfällen. Folglich fühlt sich der irische Staat bemüßigt, mit gesetzlichen Regelungen dagegen vorzugehen. Mit Promillegrenzen, Parkverboten und dergleichen. Kann man verstehen, oder? Mann vielleicht, Flann O'Brien aber nicht, der das ganze Gesetzessystem absurd findet und sich etwas ausdenkt, um diese Absurdität auf den Punkt zu bringen. Eines Tages werden Passanten auf O'Brien aufmerksam, der in offensichtlich benebeltem Zustand am Steuer eines Autos sitzt, das mitten im Parkverbot auf einer belebten Dubliner Straße steht. O'Brien klettert umständlich und unter allerlei den üblichen Gleichgewichtsstörungen geschuldeten Verrenkungen aus dem Auto heraus, hampelt ein bisschen herum und umkreist sein Fahrzeug taumelnd in einer Weise, die sicherstellt, dass sich sehr schnell eine ansehnliche Menschenmenge versammelt hat. Schließlich erscheinen, so unfehlbar wie der in Irland bitte, bitte nicht zu verlästernde Papst, zwei Streifen Polizisten am Schauplatz des Geschehens und treffen Anstalten, Flann O'Brien in Gewahrsam zu nehmen. Und da geschieht das Unfassbare. Es zeigt sich, dass O'Brien sich durch gezieltes Nichttrinken auf diesen Augenblick vorbereitet hat. Schlagartig hört er mit Torkeln, Lallen und so weiter auf und wird so nüchtern, wie nur ein Ire war. Zielgenau feuert er seine Frage auf die Polizisten ab. Welches Delikt wird mir vorgeworfen? Der Oberstreifenbeamte wirft sich also in die Brust.
Ihnen wird vorgeworfen, in gesetzeswidriger Weise unter dem Einfluss geistiger Getränke Ihr mit Motorkraft angetriebenes Fahrzeug im Parkverbot dieser Durchgangsstraße hier abgestellt zu haben.
Na, entgegnet Flann O'Brien mit dem leisesten Anflug eines spitzbübischen Lächelns. Dann öffnen Sie doch bitte mal die Motorhaube. Die Polizisten tun, wie sie geheißen, und müssen was feststellen? Das von Flann O'Brien am Straßenrand abgestellte Auto besitzt gar keinen Motor. Der widerständige Trinker, der zu diesem Behuf zum widerständigen Nichttrinker mutiert ist, hat sich ein Auto ohne Motor verschafft und an diese Stelle geschoben. Gab es geheime Helfershelfer oder Mitwisser? Wir wissen es nicht. Um den praktischen Nachweis zu führen, dass der Wortlaut des Gesetzes Unfug ist. Das Delikt, das ihm vorgeworfen wird, kann Flann O'Brien unmöglich begangen haben. Die Streifenpolizisten können sich am Hinterkopf kratzen, so viel sie wollen. Die ihnen bekannten Gesetzestexte und der hier vorliegende Fall sind auf keinerlei Weise in Einklang zu bringen. Der nüchterne Flann O'Brien und sein motorloses Motorfahrzeug sind nicht zu belangen. Was aus dem motorlosen Auto geworden ist, wissen wir nicht. Flann O'Briens Alkoholpegel aber war bei nächster und überhaupt bei so gut wie jeder Gelegenheit wieder der alte. Widerständiges Nichttrinken ist nichts, was man öfter machen könnte.
Yes, I think to myself.